So, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste und Besucher, die heute da sind, ich sehe einige unbekannte Gesichter und freue mich sehr, euch hier zu sehen. Ich möchte diese Predigt mit einer Geschichte erzählen, mit einer Geschichte von einem Sträfling, Jean Valjean. Und diese Geschichte wird in dem Buch Die Elenden beschrieben. Die Elenden, das Buch von Victor Hugo. Und er beginnt dieses Buch mit der Geschichte, wie ein Sträfling Jean Valjean, der 19 Jahre auf den Galeeren verbracht hat, weil er ein Stückchen Brot geklaut hat, damit seine am Hunger leidende Familie überleben kann. Und für diese Tat hat er 19 Jahre Strafe bekommen und hat auf die Galeeren diese Zeit verbracht und war natürlich durch diese Zeit ein sehr harter, sehr grober Mann geworden. Nach seiner Freilassung, das ereignete sich irgendwann während der Französischen Revolution oder um diese Zeit, kurz davor. In dieser Zeit war natürlich in der Gesellschaft auch so, dass die Menschen ihre Papiere zeigen sollten, wenn sie irgendwo Fuß fassen wollen. Und in diesen Papieren stand, dass er als Sträfling auf Galeeren 19 Jahre verbracht hat. Und nach seiner Freilassung war sein eigener einziger Wunsch, in der Gesellschaft wieder mal Anschluss zu finden, wieder irgendwo Fuß zu fassen, wieder ein normaler Mensch werden zu können, um dazu zu gehören, um arbeiten zu können, um eigene Familie haben zu können. Aber überall, wo er kam, um für die erste Nacht irgendwo eine Übernachtung zu bekommen, wurde er überall abgewiesen, als jemand, der nicht dazu gehören kann und nicht dazu gehören soll. Ein Elender, ein abgewiesener Mann. Er war schon so weit verzweifelt, dass er dachte, ich schlafe draußen, aber in ihm war so ein Ärger und Wut, warum geschieht es nicht, warum werde ich überall abgelehnt, bis ihm jemand empfohlen hat, am Ende des Dorfes gibt es ein Haus von einem Bischof und bei dem findest du vielleicht eine Behausung für deine Nacht. Er geht hin, der Bischof macht ihm auf und er sagt, ich suche eine Unterkunft für diese Nacht. Und er sagt, komm rein, komm in mein Haus rein. Und er geht rein in dieses Haus. Es wird gleich ein Abendessen vorbereitet mit weißen Decken, mit einem silbernen Besteck, mit einem tollen Essen. Und für die Nacht bekommt er ein schönes, weiches Bett, wo er auch eine Decke hat und er kann ruhig schlafen. Und das war für ihn einfach etwas, was er 19 Jahre nicht mehr erlebt hat. Und damit hat er gar nicht gerechnet. Und in der Nacht aber entscheidet er sich zu fliehen. Er entscheidet sich auch, was zu stehlen aus diesem Haus, und zwar diese silbernen Geräte und silbernen Kerzenständer, damit er diese Sachen verkaufen kann und wieder leben kann. Er macht das, er flieht aus diesem Haus und am nächsten Tag wird er von Polizei festgenommen. Und die Polizei glaubt ihm nicht, dass diese Geräte ein Geschenk von Bischof wären. Die Polizisten bringen ihn wieder zu diesem Bischof und sie fragen ihn, mit der Hoffnung, dass der Bischof sagt, er hat das gestohlen, dann kommt er wieder für viele, viele Jahre auf die Galeeren. Und der Bischof sagt zum Erstaunen aller, das sei ein Geschenk von ihm gewesen. Und dieser Satz war ein Freispruch für diesen ehemaligen Sträfling. Und dieser Satz und dieser Bischof oder dieses Erlebnis in dem Haus oder mit diesem Mann hat das Leben von Jean Valjean so stark verändert, dass er sein ganzes Leben dafür einsetzt, um für die Menschen, die elend sind, die von der Gesellschaft abgelehnt werden, die keinen Fuß fassen können, die am Rande der Gesellschaft stehen, er setzt sich für diese Menschen ein. Er setzt sein ganzes Leben, er setzt sein ganzes Geld für solche Menschen ein. Wenn ich die Bibel lese, dann begegnen mir auch viele Menschen, die aufgrund irgendwelcher äußerlicher Merkmale oder vielleicht Krankheiten so von der Gesellschaft weggetrieben werden an den Rand der Gesellschaft, wo sie nicht mehr dazugehören dürfen, wo sie die Elenden, die Abgewiesenen und die Verstoßenen sind. Und wenn wir Johannes Evangelium lesen, wir haben 4 Evangelien in der Bibel, aber interessanterweise unterscheidet sich Johannes Evangelium sehr stark von anderen Evangelien. Und in diesem Evangelium finden wir besonders viele Begebenheiten zwischen Jesus und solchen Menschen, die gerade am Rande der Gesellschaft standen, die irgendwo so abgestempelt wurden, die nicht dazugehören durften. Der Johannes widmet sich diesen Menschen. Manche Theologen vermuten, dass es deswegen so ist, dass Johannes selber jemand war, der vielleicht nicht ganz dazugehören konnte. Wir wissen auch von ihm und seinem Bruder, dass sie Donnersöhne genannt wurden. Die waren sehr impulsiv. Die waren impulsiv und sind immer oder sehr schnell ausgerastet. Manche vermuten, manche Theologen vermuten, das kommt daraus, dadurch, dass sie als Kinder, man weiß, dass sie in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen sind. Vielleicht hatten Eltern viel zu tun, vielleicht hatten die Eltern gar keine Zeit für ihre Kinder. Die Kinder konnten alles haben, was sie wollten, aber nicht die Aufmerksamkeit und die Liebe ihrer Eltern. Und deswegen sind sie mit einer Aggression aufgewachsen und konnten diese nicht beherrschen. Der Johannes selbst wird als Lieblingsjünger Jesu genannt. Und der hat diese Zuneigung, diese Liebe zu Jesus so stark begriffen, verinnerlicht, dass er unbedingt in seinem Evangelium die Geschichten beschreiben wollte, wo Menschen das Gleiche oder das Ähnliche erleben wie er selbst. Und ich möchte mit euch über dieses Thema nachdenken, die Elenden im Johannesevangelium und auch die Elenden in unserer Welt. Vielleicht wir selber als die Elenden, als Abgewiesenen, als die, die nicht dazu gehören können. Ich möchte mit euch zwei Geschichten teilen. Eine Geschichte begegnet uns im 8. Kapitel von Johannes Evangelium. Und da erfahren wir von einer Frau. Die Geschichte ist uns vielen bekannt, ich werde sie jetzt nicht ganz vorlesen. Da begegnet uns eine Frau, die von Männern zu Jesus gebracht wird. Diese Frau wurde beim frischen Ehebruch ertappt. Und das war für damalige Zeit ganz klar eine Sünde. Und nach dem Gesetz von Mose sollten solche Menschen gleich vor der ganzen Gemeinschaft gesteinigt werden. Die Römer waren die Herrscher damals in dieser Zeit und sie haben den Juden nicht erlaubt, solche Hinrichtungen selber zu vollziehen. Deswegen bringen sie diese Frau zu Jesus und wollen wissen, was er denn sagen würde auf diese Tat von dieser Frau oder auf ihren Lebensstil. Diese Frau wird zu Jesus gebracht. Und interessant ist auch diese Geschichte, sich vorzustellen, wie sich das ereignet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass diese von Wut, von Rache ergriffenen Männer diese Frau schleppen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie gar nicht hinterher kam, sondern wirklich geschleppt wurde. Oder vielleicht immer vom hinten her geschubst wurde, bis sie vor Jesus Füße auf dem Marktplatz auf den Boden fällt und sich nicht mehr bewegen kann. Und ich stelle mir auch vor, dass diese Frau sich gar nicht getraut hat, ihre Augen aufzuheben, ihren Kopf aufzuheben, um Jesus anzuschauen. Sie schaute wahrscheinlich auf den Boden und sie hat gewartet, bis vielleicht Steine fliegen und ihrem Leben ein Ende legen. Die Elende wird vor Jesus gebracht, aber sie ist auch etwas begangen, was damals nicht sein durfte, was eine Sünde war. Es ist spannend, wie Jesus darauf reagiert. Er fängt erst einmal an, etwas auf dem Boden zu schreiben. Und wir vermuten, dass er die Sünden, falsche Verhaltensweisen, falsche Lebensweisen von diesen Menschen, die sie angeklagt haben, aufgeschrieben hat. Und wir erfahren aus dieser Geschichte, dass einer nach dem anderen diesen Platz verlassen hat. Jesus hat die Menschen weggeschickt. Er hat ihnen klargemacht, sie ist nicht allein, die Schuld ist an ihrem Leben. Oder auch in eurem Leben gibt es auch Fehler. Und wie schnell passiert es mir, dass ich die Fehler beim anderen sehe und bei mir selber aber übersehe. Das passierte diesen Männern damals. Auf jeden Fall kümmert sich Jesus, dass alle weggehen. Und erst dann sagt er zur Frau, Frau, wo sind deine Ankläger? Und ich kann mir vorstellen, dass erst in diesem Moment, wo er das gesagt hat, traut sie sich überhaupt, ihren Kopf zu heben, um sich herumzuschauen und festzustellen, es ist keiner da. Es ist keiner da. Und ich glaube, es in diesem Moment traut sie sich, ihren Erlöser, in diesem Moment buchstäblich Erlöser, in die Augen zu schauen. Und wir wissen, dass Jesus am Ende dieser Geschichte der Frau sagt, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich weiß nicht, was denkt ihr, es ist schwer, solchen Satz zu sagen, wenn wir im Gespräch mit anderen Menschen sind, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ist es schwer oder ist es leicht? Was denkt ihr? Schwer? Wer sagt, es ist nicht schwer? Ich würde sagen, so rein mechanisch zu sagen, es ist nicht schwer, oder? Man bringt es vielleicht nicht übers Herz oder über die Lippen, weil der andere dann vielleicht sich angegriffen oder kritisiert fühlt. Aber den Satz zu sagen, sündige nicht mehr, mach deine Tat nicht mehr, trink nicht mehr oder mach das und das nicht mehr, es ist nicht schwer. Eigentlich ist es nicht schwer. Und Jesus hat es auch gesagt, es war auch nicht schwer für Jesus. Aber spannend ist, ob meine Worte das Verhalten oder Lebensweise dieser Person verändern kann. Das ist die Frage. Und ich glaube, wenn ich jemandem sage, tu das oder das nicht mehr, gibt es da überhaupt keinen Automatismus, dass es tatsächlich nicht geschieht. Aber bei Jesus, wenn er das sagt, geschieht das. Und ich glaube, das geschah nicht auch, weil er das gesagt hat. Ich glaube, da war viel mehr, was wir hier vielleicht in dieser Geschichte nicht lesen, sondern zwischen den Zeilen lesen können. Jesus hat dieser Frau etwas gegeben, was ihr geholfen hat, nicht mehr zu sündigen. Und was er ihr gegeben hat, war eine neue Identität. Das war eine neue Identität, dass sie irgendwo dazu gehören kann. Sie gehörte nicht mehr zu diesen Leuten, die abgestempelt sind, die Hure, ja, die treiben mit Männern rum, die gehört nicht zur Gesellschaft, die ist am Rand der Gesellschaft, sie müssen wir wegdrängen, am besten noch umbringen. Die gehörte nicht mehr dahin, weil Jesus gesagt hat, du bekommst eine neue Identität, du bist nicht mehr die diese Tat machen muss. Ich gebe dir viel Liebe, viel Zuneigung, viel Aufmerksamkeit. Das hat diese Frau von Jesus bekommen. Und das hat den Johannes fasziniert an Jesus, weil er das selber gemerkt hat. Es geht Jesus nicht darum, was du gemacht hast. Es geht Jesus darum, dir das zu geben, womit du besser leben kannst. Darum geht es Jesus. Jesus gibt dir eine neue Identität. Jesus gibt dir ein neues Leben. Jesus gibt dir das Gefühl, du gehörst dazu. Und ich möchte an dieser Stelle einen Vers von Paulus zitieren, der an seine Tiefe, was die Liebe Gottes zu uns angeht, kaum zu übertreffen ist. Paulus sagt im Römer Kapitel 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Lasst euch mal diesen Vers auf der Zunge zergehen. Gott beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Manchmal denken wir, ich bekomme die Liebe, die Aufmerksamkeit, die Zuneigung Gottes nur dann, wenn ich in meinem Leben alles richtig mache. Wenn ich bis zur letzten Sünde alles Gott bekannt habe, dann kann mich Gott lieben. Dann habe ich diese Liebe Gottes verdient. Oder ich handle so vielleicht mit anderen Menschen, dass ich sage, wenn du gut bist, dann kannst du geliebt werden, dann liebe ich dich. Paulus sagt hier, nein, Gott beweist seine Liebe und das steht außer Frage. Er liebt dich noch, weiß nicht, wie du gelebt hast, vielleicht noch, wo du voll in deinen Sünden gelebt hast, egal, aber Gott hat dich da schon geliebt. Und die Frage ist, wenn du diese Liebe verstehst, wenn du sie annimmst, wenn du sie in dein Herz voll fließen lässt, dann verändert sich unser Leben. Nicht durch mein Verstehen, jetzt muss ich besser werden, damit mich Gott liebt, sondern du hast es, weil Gott dir eine neue Identität schenken möchte, weil er dich liebt. Gott sagt, Jesus sagt zu dieser Frau, ich verdamme dich nicht. Du hast jetzt eine neue Identität. Und ich wünsche, dass wir als seine Nachfolger mit dieser Identität oder in dieser Identität leben. Wir sind nicht die Elenden, ja, die nicht dazugehören, die abgewiesen werden, egal wo, ob auf der Arbeit von unseren Nachbarn, vielleicht lehnen wir uns selber ab, weil wir uns zu schlecht als schlechte Menschen sehen. Und in den Spiegel schauen und denken, was bist du für einer, dass du wieder das und das gemacht hast. Gott möchte, dass wir als Kinder Gottes leben, die diese neue Identität haben. Und das gibt uns Kraft, das gibt uns die Gewissheit, dass wir zu Gott gehören. Und das gibt uns die Kraft, auch anderes Leben, besseres Leben zu führen. Du gehörst dazu, du hast eine neue Identität, hat Jesus zu dieser Frau gesagt. Eine andere Geschichte ereignet sich im 5. Kapitel von Johannes Evangelium und wir erfahren am Anfang dieses Kapitels, dass gerade zu dieser Zeit das große Fest in Jerusalem war. Und zu diesem Fest kamen ganz viele Menschen aus der ganzen Umgebung und die Feste damals waren nicht ein Tag wie jetzt bei uns so. Pfingsten oder Oster oder etwas. Es war ganze Woche lang. Die Menschen haben nicht gearbeitet. Die Menschen haben sich mit den Verwandten getroffen. Sie haben ihre Freunde getroffen, die sie schon lange nicht gesehen haben. Die haben gefeiert. Es war feierliche Stimmung. Es war viel Gesang. Es war Unterhaltung. Es war Gemeinschaft. Es war einfach schöne Zeit. Die Menschen haben Gott gelobt, dass Gott sie von ihren Sünden, aber auch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das war das Thema dieses Festes. Und spannend ist, dass Jesus an diesem Fest zu den Menschen geht, die nicht feiern können. Er geht auf einen Platz, wo viele Kranke sind. Viele Kranke, die nicht dazugehören können. Die können nicht an dieser Feier mitmachen. Die können nicht mitfeiern. Die können nicht mitsingen. Die können nicht sich mitfreuen und es sich gut gehen lassen. Er geht zu den Kranken, zu den Elenden, die nicht dazugehören dürfen. Und er trifft dort einen Mann, der 38 Jahre lang krank liegt. Eigentlich von seiner Geburt an ist er krank. Der Mann kann nicht laufen. Und Jesus kommt zu ihm, sieht ihn und er stinkt in dieser Halle. Und es sind viele kranke Menschen und es ist einfach eine bedrückende Atmosphäre. Ich war letzte Woche am Donnerstag, diese Woche war ich am Donnerstag, in einem Altersheim einen Bruder aus der Gemeinde Sonneberg, aus der Gemeinde Coburg besucht und der war auf einer geschlossenen Station. Und bevor man da reinkommt, das sind Menschen halt, die sich selber nicht mehr beherrschen, kontrollieren können, muss man erstmal klingeln, dann wird die aufgemacht, dann gehst du rein, dann wird die Tür hinter dir abgesperrt. Und wenn du wieder weggehst, musst du warten, bis jemand kommt und dir die Tür aufsperrt. Das war schon ein sehr bedrückendes Bild, wenn Menschen da im Foyer, ältere Menschen, alte Menschen eigentlich, laufen, die ganz komische Wirkung machen und die ganze Atmosphäre dort ist einfach komisch. Man fühlt sich unwohl. Ja, man möchte da. Ich habe diesen Mann besucht, er hat mich gar nicht erkannt. Ja, der hat Alzheimer auch fortgeschritten, er hat mich gar nicht erkannt. Ich musste ihm Bilder zeigen von meiner Frau, von meinen Kindern, dann von mir, bis er mich erkannt hat als seinen Pastor. Aber diese ganze Stimmung dort, sehr bedrückend. Und ich kann mir vorstellen, auf diesem Markt, wo die Gesunden sehr selten kamen, vielleicht um ihren Verwandten ein Stückchen Brot zu bringen, es war eine bedrückende Stimmung. Das waren Menschen, die abgesperrt waren, ja, die nicht raus durften und raus konnten. Und Jesus kommt zu diesem Mann in diese bedrückende Atmosphäre und er schaut ihn an und fragt ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Was für eine Frage. Natürlich will ich gesund werden. Der Mann hat diese Frage wahrscheinlich noch nie gehört oder sich nur träumen könnten, irgendwann gesund zu werden. Er sagt, natürlich will ich gesund werden, aber wer hilft mir zum Wasser zu kommen, wenn es sich bewegt, dass ich gesund werden kann? Denn es war so eine Praxis oder so eine Übung dort, wenn das Wasser sich bewegt, wenn der Engel Gottes darunter kam, der Erste, der ins Wasser kommt, der wurde gesund. Und der Mann hat gehofft, gesund zu werden. Dass Jesus ihn vielleicht zum Wasser bringt, solange bei ihm bleibt, bis das Wasser sich wieder bewegt. Jesus sagt ihm ganz einfach, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und ich frage mich, warum konnte er aufstehen? War jetzt auf einmal so die Kraft in ihm, die ihn hochgeschubst hat? Oder hat er vielleicht, was in seiner Nähe war, so angefasst, um sich hochzuziehen? Auch in dieser Geschichte, glaube ich, geht es vieles darum, was zwischen Jesus und diesem Mann in dieser unsichtbaren zwischenmenschlichen Beziehung entstanden ist. Und ich glaube, dass der Mann gespürt hat, das steht nicht jetzt jemand vor ihm, dem was alles Gute wünscht. Da ist jemand vor ihm, der ihm so viel Liebe schenkt, die er noch nie in seinem Leben erfahren hat. Da ist jemand vor ihm, der bereit ist, ihn von seinem Leid komplett zu befreien, der bereit ist, ihm eine neue Identität zu geben, dass er zu Gesunden gehören kann, nicht mehr zu den Kranken, sondern zu Gesunden. Steh auf und geh hin. Und dieser Gelähmte, dieser elende Mann konnte zum ersten Mal in seinem Leben aufstehen, weil er geglaubt hat, Jesus kann es ihm geben. Jesus kann es ihm geben. Und er durfte ab jetzt zu den Gesunden gehören. Er hat eine neue Identität bekommen, weil Jesus ihm seine Liebe geschenkt hat, weil Jesus ihm seine Zuneigung mit voller Kraft geschenkt hat. Und es braucht nicht mehr in seinem elenden Zustand dort zu sein. Ihr Lieben, diese Geschichten sind vielleicht ein Stück weit auch unsere persönlichen Geschichten. Vielleicht erleben wir Momente im Leben, wo wir so krank sind Und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ja, ich habe keine Kraft, mich wieder aufzuraffen. Oder ich bin durch eine Gesundheit, durch eine Krankheit so sehr an mein Bett gebunden, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und ich fühle mich vielleicht dadurch etwas ausgeschlossen, etwas an den Rand gedrängt, ich gehöre nicht mehr dazu. Aber Gott sagt zu uns, du gehörst dazu. Nicht, weil du etwas kannst oder weil du äußerlich vielleicht so gesund bist. Gott sagt, ich gebe dir eine neue Identität, weil ich dich liebe. Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich für dich gestorben bin. Noch eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, das letzte Abendmahl. Und wir feiern heute Abendmahl. Und die Frage ist, warum geht es im Abendmahl? Warum feiern wir das immer wieder? Als Jesus zu Petrus kommt und ihm seine Füße waschen möchte, was sagt Petrus? Niemals, ja. Du bist mein Herr und Meister, du darfst das nicht machen. Was sagt ihm Jesus darauf? Was ich dir jetzt mache, verstehst du nicht. Du wirst es aber später hernach erfahren. Aber dann sagt Jesus, wenn ich das nicht tue, was dann? Hast du keinen Teil an mir. Was heißt es? Wenn ich das nicht tue, kannst du nicht zu mir gehören. Also Jesus zeigt ganz klar, es geht ihm auch darum, dass wir zu ihm gehören, dass wir ein Teil seiner Familie sind. Und davon handeln viele Geschichten im Johannesevangelium. Wir gehören dazu. Und auch das letzte Abendmahl zeigt nichts anderes. Durch die Fußwaschung oder durch diese Symbole, die wir zu uns nehmen, zeigen wir unseren Wunsch, zu Jesus zu gehören. Und dadurch Jesus uns die Füße wäscht und sich selber uns gegeben hat, sagt er, du gehörst dazu. Du bist nicht mehr der Abgestoßene, vielleicht von dir selber oder vielleicht von deiner Gesellschaft oder von deiner Umgebung. Du gehörst zu mir. Und das ist genügend, um glücklich zu sein und glücklich zu sein. Ihr Lieben, deswegen möchte ich auch hier an dieser Stelle ganz bewusst die Einladung aussprechen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Vielleicht gibt es noch jemanden unter euch, der sich überlegt hat, bin ich jetzt würdig oder habe ich mich genug vorbereitet? Oder vielleicht bist du als Gast hier und denkst, naja, ich habe jetzt vor einem Monat vielleicht in meiner Gemeinde daran teilgenommen. Es kann nicht oft genug sein. Ich lade euch ein, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Und das ist immer wieder der Zuspruch Gottes für uns, du gehörst dazu. Du bist nicht mehr der Abgestoßene, der Elende, du gehörst dazu. Und ich wünsche euch dieses Gefühl, diese Gewissheit, dazu zu gehören, bei Gott zu Hause zu sein, in seiner Familie. Amen.